HR Info. Politik.
Innerlich und äußerlich zerrissen. Syrien als Spielball der Mächte. Manch einer denkt vielleicht schon, langsam aber sicher geht es zu Ende mit dem Krieg in Syrien. Der furchtbare Krieg, in dem seit 2011 Hunderttausende Menschen ums Leben gekommen sind. Vielleicht eine halbe Million. Eine genaue Zählung gibt es nicht. Aber immer noch wird getötet und gestorben. Der sogenannte Islamische Staat IS ist immer noch nicht ganz besiegt. Derzeit droht ein weiterer Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. Wo steht Syrien? Welche Interessen haben Mächte wie Russland, die USA, der Iran und andere am Schicksal des Landes? Darum geht es jetzt in HR Infopolitik. Mein Name ist Christoph Keppeler.
Das sind jetzt nicht nur Bilder, sondern das sind ja zum Beispiel Listen. Das ist alles genau erfasst. Ja, wie alt sind die? Durch was sind sie verletzt? Wie heißen die?
Der Arzt Michael Wilk zeigt mir in seiner Wohnung in Wiesbaden Fotos von verletzten und erkrankten Menschen aus Afrin. Eine Region im Norden von Syrien, sie ist im vergangenen Jahr von türkischen Truppen besetzt worden. Michael Wilk war im vergangenen Jahr in Nordsyrien, auch in Afrin, und bekommt von dort immer wieder Informationen über Opferzahlen, Verletzte, Erkrankte.
Und das saugt sich keiner aus den Fingern. Also das sind alles verifizierbare Fakten. Da fällt dir nichts mehr ein, wenn du sowas siehst. Ja.
Viele Kinder dabei.
Viele Kinder, alte Leute. Ja.
3 Jahre, 72,
und,
13,
ja.
60.
Exakt. Ja. Also diese Zahlen sind eigentlich erschütternd. Es ist also beileibe nicht so, dass da irgendwie Ruhe eingekehrt ist, sondern wir haben nach wie vor ein humanitäres Problem, was unter den Nägeln brennt.
Und die sind jetzt aus der letzten Zeit, diese Fälle?
Man sieht das hier, das sind eigentlich jetzt seit der Eroberung durch die türkischen Truppen mit Hilfe islamistischer Hilfstruppen und auch andere Fälle von Erkrankungen zum Beispiel, wo es natürlich jetzt schwer ist, unter Fluchtbedingungen oder unter Bedingungen von einem besetzten Landkreis die zu behandeln. Da sind zum Beispiel auch Fälle dabei, wo Krebserkrankungen dabei sind, wo natürlich entsprechend schwierig ist, die zu versorgen. Also das geht hier so ein bisschen durch das gesamte Spektrum der Medizin. Aber wir haben halt nach wie vor härteste Kriegsbedingungen oder jetzt, was Afrin anbelangt, die Bedingungen von einem besetzten Land durch eigentlich fremde Truppen, muss man ganz klar sagen, auch wenn die Türkei das natürlich heftig bestreitet.
Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen schätzt, dass rund 150.000 Menschen durch den türkischen Einmarsch aus Afrin vertrieben worden sind. Sie flüchteten in angrenzende Regionen Syriens. Michael Wilk reist seit einigen Jahren regelmäßig nach Nordsyrien. Er hat dort schon zahlreiche Menschen operieren müssen, die bei Kämpfen durch Schüsse schwer verletzt oder von Granatsplittern verstümmelt wurden. Neue Verletzte sieht er jetzt nur auf die Ferne, auf der ihm zugemeldeten Liste.
Das sind jetzt Fälle, die vom kurdischen Roten Halbmond gemeldet werden, die letztendlich hervorgerufen werden durch Landminen. Wir haben immer noch in Nordsyrien ein Gebiet, was extrem unter der Minenplage leidet, in der Regel gelegt durch den Islamischen Staat, also den IS, Daesh auf Arabisch, der also pflegt bei seinem Rückzug oder auch bei seiner Stationierung von Truppen, hat er also über die gesamte Anwesenheitszeit die Gegend vermint, einfach um Einheiten und Kräfte zu sparen, werden Stadtteile vermint, und das ist nach wie vor ein Riesenproblem, weil diese Minen sind ja jetzt nicht, auch nach der Zerschlagung oder weitgehenden Zerschlagung vom IS, sind ja die Minen noch scharf. Ja, also wir haben in vielerlei Hinsicht noch Überbleibsel in Anführungszeichen, das ist ja euphemistisch ausgedrückt, Überbleibsel hört sich so harmlos an, die von tödlicher Gefahr sind. Und diese Auseinandersetzungen müssen die Leute dort aushalten, und auch von Seiten der Hilfsorganisationen sind das echte Herausforderungen, die dazu bestehen sind.
Der Krieg hat in ganz Syrien getobt und tobt dort in manchen Ecken immer noch. Außerdem kämpfen immer noch IS-Truppen in Syrien. Und dabei gibt es immer noch viele Tote bei Gefechten mit kurdischen Einheiten. Wie sieht es insgesamt in Syrien aus? Fast 8 Jahre dauert der Krieg im Land jetzt an. Carsten Kühntop, unser ARD-Korrespondent für Syrien, er sitzt in Kairo in unserem Studio. Wo steht Syrien denn jetzt nach diesen blutigen, schrecklichen Jahren?
Also der Krieg hat im vergangenen Jahr in seiner Wucht, in seiner Intensität tatsächlich deutlich nachgelassen. Es sind in weiten Teilen des Landes die Kämpfe abgeebbt und die Opferzahlen sind deshalb auf ihren bisher niedrigsten Stand gesunken. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind im vergangenen Jahr knapp 20.000 Menschen in Syrien getötet worden. Davon waren 6.500 Zivilisten, und davon wiederum waren mehr als 1400 Kinder. Knapp die Hälfte der Zivilisten kamen übrigens bei Luftangriffen der russischen oder der syrischen Luftwaffe ums Leben. Gleichzeitig aber hat Syrien im vergangenen Jahr die bisher größte Welle von Flucht und Vertreibung erlebt. Innerhalb von 6 Monaten wurden da mehr als 1 Million Menschen von ihren Häusern vertrieben. Im Ausland und in Syrien selbst sind derzeit 11,9 Millionen Syrer auf der Flucht, so die Vereinten Nationen. Das sind etwa noch eine Zahl, 61% der gesamten Bevölkerung. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wer welche Teile des Staatsgebiets kontrolliert, dann ist es so, dass Assad jetzt wieder etwa 60% des syrischen Staatsgebiets unter seiner Kontrolle hat. Die Kurden kontrollieren knapp 30%, der IS gut 2% und alle anderen bewaffneten Kräfte zusammen, egal welcher Couleur, kontrollieren knapp 9%. Alles in allem ist es so, wenn Sie fragen, wo steht Syrien heute? Weite Teile des Landes sind zerstört. Ein Wiederaufbau könnte etwa 120 Milliarden US-Dollar kosten. Das ist eine vorsichtige Schätzung der Vereinten Nationen aus dem August. Etwa 60% der Bevölkerung sind arbeitslos. In der Schattenwirtschaft, in der inoffiziellen Wirtschaft sozusagen, sind etwa 80% beschäftigt. Die landwirtschaftliche Produktion, die ist zurückgefallen auf das Niveau der 60er Jahre. Und die Armutsrate liegt jetzt bei mehr als 80%.
Das ist natürlich eine verheerende Bilanz, wie sie nach so einem schrecklichen Krieg ja wahrscheinlich auch aussehen muss. Sie sieht halt so aus. Sie sagten gerade, die Kämpfe sind weitestgehend oder stark abgeebbt im Vergleich zu den Jahren vorher. Aber die Lage ist ja noch nicht völlig entspannt im Norden Syriens, wo Sie sagten, dass da 30% der Fläche werden etwa von den Kurden und ihren Verbündeten beherrscht. Da ist die Lage ja offenbar sehr gespannt. Die Türkei ist sozusagen seit dem letzten Jahr so als richtig neuer Player im Land, hat die Region Afrin besetzt und sie droht auch in weitere Gebiete einzumarschieren. Das klingt schon mal nicht danach, als würde dieser Frieden, der sich da vielleicht abzuzeichnen scheint, dauerhaft sein oder als sei der noch nicht gewährleistet, oder?
Ja, es gibt keinen Frieden. Es gibt schlicht mehr oder minder Ruhe in einigen Teilen des Landes. In anderen, da haben Sie recht, drohen jetzt wieder neue Konflikte. Also wir haben im Nordwesten des Landes die Provinz Idlib und Teile umliegender Provinzen, die sind in der Hand von Aufständischen. Idlib ist, wenn Sie so wollen, das hat ein europäischer Diplomat vor vielen Jahren mal gesagt, ist zur Bad Bank Syriens geworden. Wann immer andernorts, auch im vergangenen Jahr, Aufständische aufgeben mussten, hatten sie die Wahl, entweder sie kehren in den Schoß der Regierung zurück oder sie werden mitsamt ihren Familien nach Idlib geschafft. Dort leben jetzt derzeit geschätzt 3 Millionen Menschen, die Hälfte davon aus anderen Teilen des Landes geflohen. Die Situation dort ist eingefroren. Die Türkei hat dort Beobachtungsposten. Russland ist bisher damit einverstanden, dass Idlib nicht angegriffen wird. Die Türkei versucht, die, ich sag mal, bösen Aufständischen, in Anführungsstrichen, von den guten Aufständischen zu trennen. Also Idlib ist derzeit tatsächlich weitgehend in der Hand oder der größte Teil von Idlib wird von Dschihadisten kontrolliert. So, dann, wenn wir in den Nordosten des Landes gehen, Nordosten und Osten, das ist das Drittel, das die Kurden derzeit kontrollieren. Derzeit noch 2000 US-Soldaten dort, vor allen Dingen Spezialkräfte und Ausbilder. Wir wissen nicht so ganz, will Trump die nun tatsächlich nach Hause holen oder nun wieder doch nicht. Die Kurden fürchten das sehr, wenn diese Leute gehen würden, weil sie dann damit rechnen würden, dass die Türkei unmittelbar angreift. Für den türkischen Präsidenten ist es überhaupt nicht zu tolerieren, dass die kurdische YPG, die aus seiner Sicht schlicht ein anderer Name für PKK ist sozusagen, dass die direkt an der türkischen Grenze steht, auf mehrere hundert Kilometer. Und Erdogan hat sicherlich das Ziel, die Kurden tief, weit nach Syrien hinein Richtung Süden zu drängen.
Im Gebiet, das die Kurden beherrschen, droht also ein türkischer Einmarsch. Denn die US-Truppen, die in dieser Region mit den Kurden gemeinsam den sogenannten Islamischen Staat bekämpfen, sollen nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump abgezogen werden. Und deshalb, weil ein türkischer Einmarsch droht, hat sich die YPG, die Miliz, in der die meisten kurdischen Soldaten kämpfen, an den syrischen Präsidenten Assad gewandt und hat dessen Truppen in ihr Gebiet kommen lassen. Michael Wilk, der Arzt, der die Situation in Nordsyrien gut kennt, erklärt warum.
Die kurdischen kämpfenden Einheiten, Männer und Frauen, obgleich ihrer Tapferkeit gerühmt, wären jetzt nicht in der Lage, einer NATO-Armee wie der Türkei, vor allem nicht bei Luftangriffen, zu widerstehen. Aus diesem Grunde waren sie gezwungen, nach der Rückzugsankündigung von Trumps Seite, sich an irgendjemand zu wenden. Und das ist natürlich in dem Fall naheliegend, dass man sich an das syrische Regime, Assad-Regime, wendet. In dem Fall muss man natürlich auch wissen, dass das Assad-Regime nichts entscheiden kann ohne Russland und zum Teil auch ohne Rücksichtnahme auf den Iran, der auch dort Truppen hat und auch Hisbollah-Einheiten hat. Ich sage ja, die Gemengelage ist komplex, sodass jetzt die Situation so aussieht, es ist im Bereich von Minbij, in den Randgebieten von Minbij. Das ist also eine Stadt, die noch westlich vom Euphrat liegt und die als akutestes Gebiet von der Bedrohungslage her von Seiten der Türkei ausersehen wurde, dass dort Assad-Truppen einmarschiert sind, also sprich auch russische Einheiten, und dass momentan ein gewisses Patt entstanden ist, wo die Türkei natürlich sagt, wir können nicht angreifen, solange die Gefahr besteht, dass wir uns mit russischen Einheiten konfrontiert sehen. Und das führte wiederum dazu, dass natürlich dann jetzt die westlichen Mächte gesagt haben, oh, durch den voreilig angekündigten Rückzug von Trump riskieren wir, ein Gebiet wieder zu verlieren, wo wir Einfluss haben, sei es jetzt militärischer, aber zumindest einen gewissen Zugang haben, und sei es durch den Luftschutz und die Lufthoheit gegenüber vorher IS oder jetzt meinetwegen zumindest auch der Türkei. Wir verlieren dieses Gebiet jetzt von der Einflusszone her möglicherweise wieder an Assad oder an Russland. Das ist natürlich nicht gewollt. Und das zeigt die Inkohärenz oder die tiefe Gespaltenheit in Bezug auf die zukünftige Strategie der USA, die ja bekanntermaßen bis weit in die Republikanische Partei hineinreicht, wo also der Entschluss von Trump als voreilig oder ja, übereilt beurteilt wurde, sodass er jetzt vorsichtig zurückrudert. Also das heißt, wir haben eine etwas wackelige, prekäre Situation.
Die Lage ist komplex, prekär, wackelig, sagt Michael Wilk. Darüber spreche ich jetzt mit Karin Sens in unserem ARD-Studio in Istanbul. Karin, wie siehst du das denn? Ist Erdogan eigentlich jetzt wirklich fest entschlossen, in Syrien, koste es, was es wolle, einzumarschieren, oder spielt er nur damit?
Na, er ist ja schon mit Bodentruppen aktiv gewesen in Syrien. Also beispielsweise im Sommer 2016, da hatten wir Euphrat-Schutzschild. Da ist er praktisch gegen die JPG westlich des Euphrat vorgegangen. Wir hatten vor einem Jahr die Offensive in Afrin, alles in Nordsyrien. Jetzt hat er die nächste Offensive angekündigt, östlich des Euphrat. Die hat er allerdings erstmal verschoben, nachdem er sich mit US-Präsident Trump am Telefon ausgetauscht hat, nachdem der ja auch angekündigt hat, dass er die US-Truppen aus Syrien abziehen möchte. Und dann gibt es ja noch diese Stadt Manbij. Da ist es im Moment relativ ruhig darum, auch das eine Stadt in Nordsyrien. Aber es läuft im Hintergrund sehr viel Diplomatie. Also wir haben gesehen, dass der türkische Außenminister Cavusoglu in Russland, in Moskau war. Erdogan selbst möchte bald zu Putin reisen, noch diesen Monat heißt es. Dann gab es dieses Telefonat mit der deutschen Kanzlerin Merkel, die ihn zur Zurückhaltung bei militärischen Aktionen aufgerufen hat. John Bolton, der US-Sicherheitsbeauftragte, war diese Woche erst hier in Ankara ebenfalls nochmal zu Gesprächen. Also man sieht, es läuft unglaublich viel Diplomatie, um vielleicht auch so eine Offensive möglicherweise abzuwenden. Aber man sieht an dieser Stelle auch, dass Erdogan offensichtlich auch für andere zu einem Ansprechpartner geworden ist, was Syrien angeht. Er hat sich sozusagen auch diplomatisch positioniert.
Aber warum eigentlich ist er so aggressiv und kompromisslos gegenüber den syrischen Kurden? Ich habe das Gefühl, es ist doch fraglich, ob von denen wirklich eine Gefahr für ihn oder für die Türkei ausgeht. Ich habe das Gefühl, die Kurden in Syrien sind doch eher daran interessiert, ihr Rojava zu stabilisieren und möglichst eben nicht mehr in militärische Auseinandersetzungen verstrickt zu sein.
Also die Türkei macht da eine ganz klare Differenzierung, und zwar zwischen den Kurden, der kurdischen Bevölkerung und der Kurdenmiliz YPG. Die YPG ist ja von der Türkei als eine Terrororganisation eingestuft, eine verbotene Terrororganisation. Sie gilt als der verlängerte Arm der PKK, der kurdischen PKK, die ebenfalls in der Türkei verboten ist, als Terrororganisation deklariert ist. Und man hat eben Angst, dass eben diese Regionen an der türkisch-syrischen Grenze, die im Moment von der YPG auch kontrolliert werden, ein Rückzugsraum für die PKK werden könnten. Die wird ja schon seit Jahrzehnten in der Türkei bekämpft. So, das ist das eine. Und Erdogan sagt aber auf der anderen Seite auch, und wir bekämpfen eben nicht die Kurden, sondern alle Terroristen, ob das jetzt Araber, Kurden oder Türken sind. Und das Dritte, was noch dazu kommt, ist, es ist eben ein sehr, sehr heiß diskutiertes und sehr wichtiges Thema, auch innenpolitisch in der Türkei. Denn die PKK ist bei vielen Türken gefürchtet, nicht nur bei Erdogan-Anhängern.
Aber muss er nicht trotzdem befürchten, dass er mit einem brutalen Krieg, wie er ihn ja in Afrin auch schon begrenzt geführt hat, gegen die Kurden in Nordsyrien letztendlich auch die Stabilität bei sich gefährdet? Denn so einfach ist so ein Krieg ja auch nicht zu führen, und es wird Widerstand geben und es wird auch viele türkische Soldaten geben, die da in so einem Krieg fallen könnten. Ist das nicht auch kontraproduktiv für ihn? Sollte er nicht auch lieber darauf achten, innenpolitisch seine Macht zu festigen, die ja auch nicht hundertprozentig gewährleistet ist, oder?
Naja, also zum einen funktioniert es natürlich schon auch nach diesem Motto, der Feind im Ausland schweißt innen zusammen. Mhm. Dann haben wir ja Kommunalwahlen in der Türkei am 31. März. Da ist so ein Erfolg bei einer Offensive natürlich auch gut, um möglicherweise, das sagen Experten, von den innenpolitischen Problemen abzulenken. Und wir haben ja wirtschaftliche Probleme in der Türkei, die möglicherweise in diese Kommunalwahl eben auch sehr stark reinspielen könnten. Dann muss man aber auch sehen, dass Erdogan an einer bestimmten Stelle auch unter Druck kommt, dadurch, dass beispielsweise Bahrain oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate wieder Botschaften in Damaskus eröffnen. Da könnte er sozusagen in eine Art Zugzwang kommen. Wir haben Russland, wo wir nicht wissen, inwieweit die Erdogan überhaupt freie Hand geben würden für eine Offensive, und ohne das geht es eigentlich nicht. Und die Amerikaner sind noch nicht raus aus Syrien. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sie halten Erdogan da auch ein Stück weit hin.
Also das könnte ja auch darauf hinweisen, dass sich alles gegenseitig lähmt und am Ende auch die Türkei gar nicht handlungsfähig ist, weil sie ja auch nicht genau weiß, wie die anderen Akteure, die außenpolitischen Akteure da handeln werden.
Es ist tatsächlich genau so, dass Erdogan ja sozusagen mit mehreren Seiten im Moment verhandelt. Also erstmal war es ja so, dass die Amerikaner außen vor waren, obwohl das eigentlich NATO-Partner waren, aber es gab ja da einen tiefen Graben. Seitdem Erdogan mit Trump wieder in Verbindung ist, sich teilweise da auch abstimmt, was wir ja um Weihnachten herum erlebt haben, da hat er von einem Telefonat mit Trump erzählt, woraufhin er dann eben diese Offensive in Nordsyrien verschoben hat. Und er hat erst diese Woche auch nochmal gesagt, Trump ist sein Ansprechpartner. Das war im Zusammenhang mit dem Besuch von John Bolton hier in Ankara, den er offensichtlich nicht als Ansprechpartner sieht. Also er hat auf der einen Seite die Amerikaner, er hat aber auch die Russen, mit denen er am Verhandeln ist. Also Erdogan hat sich auf der einen Seite diplomatisch positioniert, es bringt ihn aber eben auch in die andere Rolle und die Verlegenheit, dass er eben auch sich mit diesen Partnern abstimmen muss.
Diese Gemengelage hat für Michael Wilk, für den das kurdische Selbstverwaltungsgebiet in Nordsyrien eine Art demokratische Oase ist, umgeben von autoritären Regimen, deshalb zumindest einen Vorteil.
Ich persönlich bin der Meinung, als jemand, der die Selbstorganisierungsstrukturen des Gebiets in Nordsyrien ganz gut kennt und auch, wie gesagt, die gesellschaftliche Organisierung, wo außerordentlich Gleichberechtigung von Männern und Frauen praktiziert wird, was einzigartig ist im Nahen Osten, das ist ein Gesellschaftsmodell, was es eigentlich zu schützen gelte und wo ich diesem System mehr Zeit gewünscht hätte. Und nicht zu schnell wieder eine komplette Wiedereingliederung auch unter den Zugriff des doch zentralistisch autoritären Assad-Regimes. Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, und das wird von vielen Leuten auch geteilt, die auch das Gebiet gut kennen, dass man diesem gesellschaftlich emanzipativen Projekt Rojava, Nordsyrien, unter maßgeblichen Einfluss von kurdischen, aber auch arabischen und assyrischen Leuten, also auch verschiedener Religionsgemeinschaften, dem eine Chance von mehr Wachstumszeit gegönnt hätte. Und ich hoffe, dass eigentlich jetzt die doch komplizierte Gemengenlage diesen Spielraum wieder ergibt. Also dass die Türkei gehindert wird, sei es jetzt durch russische Kräfte im Randgebiet von Minbij oder auch durch doch einen jetzt verzögerten Abzug amerikanischer Kräfte oder auch französischer Kräfte, die dann doch den Anschein erwecken momentan, dass sie den Türken doch die Stirn bieten wollen.
Aber wie realistisch ist es, dass die Kurden ihre hart erkämpfte Autonomie in Nordsyrien erhalten können? Könnte ihnen das Assad-Regime vielleicht dabei helfen? Meine Frage an unseren Korrespondenten Carsten Kühntop. Die Kurden wollen sich ja auch nicht von Syrien abspalten. Ist es nicht so, dass es dann ganz logisch ist, was sich ja jetzt auch schon abgezeichnet hat, dass die Kurden wiederum sich wieder mit Assad einigen und sogar Assads Truppen in ihr Gebiet lassen, weil das sicherlich aus ihrer Sicht besser ist, als wenn die Türken dieses Gebiet besetzen?
Die Kurden suchen selbstverständlich, da sie ja nun damit rechnen müssen, dass sie die amerikanischen Partner verlieren,
suchen sie auf andere Art und Weise nach mehr oder minder Schutz. Die Kurden in Syrien haben ein Projekt, ein politisches Projekt, das nennt sich Rojava. So nennen sie die Region, die sie derzeit kontrollieren, und sie möchten für diese Region Autonomie haben. Sie waren nie Teil der bewaffneten Opposition gegen Assad, das ist richtig, aber sie möchten eben die Dinge in Rojava selbst mehr oder minder bestimmen können, und darüber möchten sie mit Damaskus reden. Es gab in den vergangenen Monaten immer wieder Kontakte zwischen beiden Seiten, aber der syrische Außenminister hat ganz klar gesagt, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Assad hat immer wieder gesagt während des Krieges, er wird nicht ruhen, bis nicht jeder Quadratzentimeter des Landes wieder unter seiner Kontrolle ist. Und wir dürfen nicht vergessen, Syrien ist eine Diktatur, und in einer Diktatur gibt es keinen Platz, um einzelnen Volksgruppen so etwas wie Autonomie geben zu können.
Das heißt also, dieses Projekt Rojava scheint von welcher Seite aus auch immer keinerlei Unterstützung zu haben. Hat das dann auch keine Überlebenschance mehr?
Richtig.
Michael Wilk dagegen gibt sich da noch etwas hoffnungsfroher, dass das politische System der Kurden in Syrien nicht schon demnächst von feindlichen Truppen beseitigt werden wird.
Momentan sieht es wieder etwas besser aus als noch vor, sagen wir mal, 4 Wochen, als die Türkei wirklich an der Grenze zu Minbic schwer mit Waffen aufgefahren ist, die zwar immer noch da sind, aber wie gesagt, jetzt ausgebremst erscheinen.
Wie sich die Lage in Syrien weiterentwickelt, das hängt vor allem von Kräften außerhalb des Landes ab. Ganz verschiedenen Staaten. Der Türkei, den USA, Russland, dem Iran. Ich habe unseren Korrespondenten Carsten Kühntop gefragt, haben diese Staaten überhaupt ein Interesse daran, sich friedlich zu einigen oder auch die Fähigkeit dazu, um Syrien wieder den Frieden zu bringen? Oder sind diese Interessen zu gegensätzlich und unvereinbar, sodass Syrien noch lange in einer Art Agonie weiterleben muss?
Wenn ich vorhin gesagt habe, dass der Konflikt vielleicht in Teilen des Landes zum Stillstand gekommen ist und zur Ruhe gekommen ist, bedeutet das letztlich auch, dass er eingefroren ist. Also die Türken sitzen im Nordwesten Syriens drin und gehen da auch auf absehbare Zeit nicht raus. Derzeit sitzen auch die Amerikaner in Syrien. Im Osten, wie wir schon sagten, gehen da jetzt momentan zumindest zunächst mal auch nicht raus. Die Iraner nisten sich häuslich ein in Syrien. Die Russen sind natürlich nach wie vor da. Keiner macht Anstalten, abzuziehen, Syrien sich selbst zu überlassen. Also Assad ist einfach nicht Herr im eigenen Haus. Und wir müssen sehen, dass Syrien, weil es ein so großes Land ist, strategisch wichtig, weil es diese Geschichte hat, ist es ein sehr wichtiges Land. Es hat strategische Bedeutung, und in der arabischen Welt gibt es einen kalten Krieg sozusagen. Es gibt verschiedene Achsen. Die Araber, glaube ich, versuchen jetzt wieder Assad an sich zu ziehen, um dadurch den Einfluss des Iran in Syrien zurückzudrängen. Deshalb kürzlich die Ankündigung der Vereinigten Arabischen Emirate, jetzt wieder eine Botschaft in Damaskus zu eröffnen. Und es geht vor allem zweitens den Saudis und den Emirates darum zu verhindern, dass sich die Türkei und Katar als Erste an Assad annähern. Also Assad soll nicht Teil dieser recht neuen Achse Ankara-Doha werden. Zwei nicht-arabische Länder, also die Türkei und den Iran, die wollen die Araber aus der arabischen Welt raushalten. Oder eben besser, man will ihren Einfluss dort, dem will man machtvoll begegnen. Und Assad kann zumindest jetzt in dieser Frage davon profitieren.
Das große strategische Gezerre an dem geschundenen Land Syrien geht also weiter. Ausgang ungewiss. Wenig konkrete Hoffnung für die vielen Millionen entwurzelten Syrer auf der Flucht, im Ausland und in Syrien selbst. Der Arzt Michael Wilk aus Wiesbaden, der so große Hoffnung auf die Selbstverwaltung der Kurden in Nordsyrien setzt, klingt auch nur verhalten optimistisch.
Das heißt, wir haben eine Situation, wo alles zusammenkommt. Eine kriegerische, militärische Auseinandersetzung, die zu bestehen ist von den Menschen, und der Versuch einer Selbstorganisierung unter völlig neuen Prämissen. Das ist eine Herausforderung, der natürlich auch nicht viele Leute gewachsen sind. Und wenn sie Bombardements ausgesetzt sind oder zum Beispiel sehen, die Kinder können nicht mehr zur Schule gehen, weil keine Schule mehr existiert, dann verlassen natürlich viele Leute einfach das Land notgedrungenermaßen, weil sie um Leib und Leben fürchten von ihren Lieben. Ja, und es gibt natürlich auch Leute, die sind gegangen, weil sie diese Systemkonfrontation nicht wollten. Also unbenommen gibt es auch autoritär organisierte, vor allem in dem Fall Männer, die sagen, ich will gar keine Demokratisierung, ich gehe lieber ins Ausland und führe mein archaisches Familienleben weiter. All diese Phänomene gibt es, und die sind eine ungeheure Herausforderung.
Das war HR Infopolitik. Innerlich und äußerlich zerrissen, Syrien als Spielball der Mächte. Darum ging es. Diese Sendung und viele andere Sendungen von HR Info finden Sie als Podcast auf unserer Seite hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.